Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Beröhl und heute habe ich für dich 2647 Aktien aus 47 Ländern, die du dir über einen ETF mit einem einzigen Klick ins Depot legen kannst. Aber wie funktioniert das eigentlich hinten dran und welche Tricks und Techniken gibt es, um das Ganze für dich zu optimieren? Techniken, die lange Zeit nur millionenschweren Großanlegern offen standen. Genau darüber möchte ich sprechen heute mit meinem Gast, meinem Kollegen Markus Kirchler. Markus, schön, dass du da bist.
Hi Christian, vielen Dank für die Einladung.
Markus, erzähl ein bisschen über dich. Wer bist du und was machst du hier bei Scalable?
Ja, also ich bin bei Scalable schon mittlerweile über 6 Jahren. Ich kümmere mich in der Vermögensverwaltung um die ETF-basierten Strategien. Das heißt, ich und mein Team, wir verwalten das Vermögen der Kunden, das investiert ist, und suchen hier die besten ETFs aus. Gleichzeitig steuern wir auch die Strategien und versuchen hier natürlich auch einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.
Das heißt also, die Themen, die sich viele Selbstentscheider immer auf die Agenda setzen, was sind die besten ETFs, wie funktionieren die, was sind so die relevanten Kennzahlen, wie Kosten, wie Tracking Error, ein Thema, was ja auch viele von euch immer bewegt, aber auch, wann muss man eigentlich auch mal ein ETF austauschen, wie rebalanced man, das sind so die Themen, um die du dich kümmerst.
Genau, das ist wirklich der Blumenstrauß, den du gerade erwähnt hast. Wir haben eine Vielzahl von Themen, ich meine, dazu kommen noch Steuerthemen, die relevant sind für unsere Kunden. Und deshalb sind wir die Experten auch bei Scalable.
Wie lange bist du denn schon selber so an der Börse aktiv?
Tatsächlich habe ich mit 18 Jahren angefangen. Ich habe damals eine Amazon-Aktie gekauft, aber viel zu früh verkauft, weil ich dachte, mit 50% plus, das kann nicht noch weiter nach oben gehen. Das war wahrscheinlich auch einer meiner großen Fehler am Anfang. Aber wie gesagt, ich war damals schon sehr begeistert, habe super gerne das Handelsblatt gelesen, NTV. Ich fand das immer sehr spannend, wie die ganzen Indizes durchgelaufen sind, immer live. Genau, deshalb die NTV-Börsennachrichten habe ich mir immer gerne angeschaut.
Gut, also wenn die schlechteste Investmententscheidung ist, dass man Amazon mal mit plus 50% verkauft, dann kann an der Stelle, glaube ich, keiner wirklich unzufrieden sein.
Na gut, das war jetzt nicht die schlechteste Entscheidung, da gab es andere, wo ich schon mehr verloren habe.
Okay, aber die einzelnen Aktien, die wollen uns heute nicht so beschäftigen. Genau. Das machen wir an anderer Stelle bei Asset Class. Heute wollen wir mal diesen Deep Dive wagen. Was ist denn, wenn ich Aktien im Paket erwerben kann? Aktien mit einem ETF. Und da haben wir ja einen wirklich guten Anlass, nämlich der Scalable ETF auf den MSCI All Country World gemeinsam mit X-Trackers. Den wollen wir quasi ja als Untersuchungsobjekt heute mal nehmen, um all die Fragen zu beantworten, die in den letzten Wochen seit dem Launch des ETF so an uns herangetragen wurden, die teilweise auch ein bisschen technisch sind, teilweise aber auch an die Basics dessen rangehen, was du schon gerade so erwähnt hast. Du fandst das spannend, wie dann die Indizes so da durchgelaufen sind auf dem Laufband von NTV oder dann untereinander im Handelsblatt so standen. Ja, da sind wir schon genau beim Thema die Indizes. Bevor wir jetzt mal auf die ETF-Strukturen eingehen, auf diese ganzen technischen Details, wir wollen ja nicht vergessen, am Ende ist der ETF eine Verpackung für Aktien. Und ich habe ja schon erwähnt, 2647 Aktien sind drin in diesem Index MSCI All Country World. Davon aus Industrie, 23 Industrieländer dabei, 24 Emerging Markets. So, aber die Frage ist ja, die sich viele Anleger auch stellen, wie kommt diese Abdeckung eigentlich zustande? Sprich, warum und wie kommen da diese Aktien überhaupt zunächst mal in den Index rein? Noch gar nicht in den ETF, wie werden sie abgebildet? Aber wie kommt jemand in den Club der Indexmitglieder rein und vielleicht auch wieder raus?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also grundsätzlich ist es so, dass MSCI oder auch andere Indexanbieter einzelne Länder klassifizieren, also ob die jetzt nun entwickelte Länder sind oder Schwellenländer. Das hat viel damit zu tun, auch wie entwickelt der jeweilige Aktienmarkt ist. Macht man dann auch meistens an der lokalen Marktkapitalisierung fest. Marktkapitalisierung per se ist ja ein Begriff, den jetzt nicht alle kennen. Was hier wichtig ist, ist, dass quasi von jedem Unternehmen der Aktienpreis und die ausgegebenen Aktien multipliziert werden. Daraus ergibt sich die Marktkapitalisierung. Und somit kommt man dann auch auf die entsprechenden Gewichte im Index. Wenn man jetzt zum Beispiel an Apple, Amazon denkt oder auch die großen Positionen und sich die Frage stellt, warum haben die denn jetzt zum Beispiel ein Gewicht von 5% oder warum sind die so hochgewichtet? MSCI oder auch andere Indexanbieter, da gibt es manchmal auch Abweichungen bei den Ländern. Das heißt zum Beispiel, beim MSCI A Country World Index hat man nur 47 Länder, beim FTSE All World hat man 48 Länder. Deshalb, es gibt auch zwischen den einzelnen...
Welches Land fehlt denn da?
Das ist eine gute Frage, das ist tatsächlich Rumänien.
Rumänien?
Genau. Also Rumänien wird von FTSE All World aktuell als Emerging Markets klassifiziert.
Ja, ein Land, über das ja viele sprechen momentan, ist Argentinien. Das spielt ja bei MSCI keine Rolle, wenn wir über Industrieländer oder Schwellenländer sprechen, sondern das ist ja ganz anders klassifiziert, nämlich als Standalone-Market.
Ja, genau. Also man darf nicht vergessen, dass es dann Frontier-Markets noch gibt und sogenannte Standalone-Markets. Das hat auch viel damit zu tun, wie sich auch wirtschaftspolitisch ein Land entwickelt. Ich meine, Anfang der 2000er Jahre gab es da auch Probleme in Argentinien. Deshalb, wie gesagt, behalten sich Indexanbieter es auch vor, Länder neu zu klassifizieren. Ähnlich war das natürlich auch bei Russland.
Aber wir müssen mal sagen, du hast ja schon gesagt, der Börsenwert, die Größe der Märkte, die Kapitalisierung entscheidet. Und wenn wir jetzt 23 Industrieländer haben und 24 Emerging Markets, alles das, was nicht drin ist, ist dann sehr klein. Und wenn es denn drin wäre, dann wäre es so im Bereich 0,0 irgendwas Prozent drin. Also, dass es nicht dabei ist, ist nicht so wild. Nun nehmen wir aber diese Länder, 23 plus 24 macht 47, aber da gibt es ja eigentlich mehr Aktien als jetzt diese 2647. Denn also allein in den USA, größter Kapitalmarkt der Welt, gibt es unter anderem einen Index, der heißt Dow Jones Wheelchair 5000. Das heißt, es muss schon mal mehr als 5000 Aktien geben. Wie kommt man dann von den, ja, was weiß ich, weltweit vielleicht 10.000 Aktien auf 2647. Wie wird da ausgewählt?
Genau, also das Stichwort hier sind Small Caps, die fehlen. Also grundsätzlich klassifiziert man auch Unternehmen nach Large Cap, Mid Cap und Small Caps. Da geht es dann auch um die Unternehmensgröße nach Marktkapitalisierung. Und
also fast wie bei Klamotten, ne?
Genau.
L, M und S.
Korrekt, ja. Und entsprechend fehlen diese. Und wenn man die hinzunehmen würde, würde man bei knapp 99% auch der globalen Marktkapitalisierung landen. Also man hätte dann de facto komplett in die ganze Welt
investiert. Dann hätte man noch 1% übrig, das wären dann die Microcaps, ja, das ist dann quasi so der Bodensatz oder von denen dann vielleicht mal 3 von 1000 künftige Stars werden und der Rest endet dann irgendwann vielleicht auch in der Nichthandelbarkeit, ein hochriskantes Segment, das ist nicht dabei. Small Caps sind auch nicht dabei, aber was eben dabei ist, ist dann eben L und M, also Large und Mid Caps, wodurch ja bereits eine sehr hohe Abdeckung dessen erreicht wird, was jetzt mal in Geldwerten an der Börse überhaupt handelbar ist.
Genau, also man landet dann bei 85% der globalen Marktkapitalisierung. Das heißt, für jeden, der ein Kerninvestment sucht und global eine globale Abdeckung auch erreichen möchte, ist der MSCI Country World Index der geeignete Index. Natürlich kann man dann immer noch sich entscheiden, Small Caps oder auch Frontier Markets dazu zu mischen. Nichtsdestotrotz ist es hier wichtig, dass man einfach eine solide Basis hat und darauf kann man natürlich auch aufbauen.
Also es gibt keinen Manager, der irgendwie entscheidet, diese Aktie ist jetzt drin oder die ist nicht drin, sondern es gibt diese Hürde, diese Schwelle, 85% als Ziel der Marktabdeckung, der Kapitalisierung. Und das heißt, man nimmt dann eben diese Aktien im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung, die dann auch diese Hürde insgesamt überspringen. Und dadurch hat man ja ein ziemlich dynamisches Portfolio, zumindest in diesem unteren Bereich dann.
Ja, das ist korrekt. Vor allem, man muss hier in dem Zusammenhang auch von dem Index-Rebalancing sprechen. Quartalsweise wird ja zum Beispiel bei MSCI auch überprüft. Stimmt denn die Indexzusammensetzung? Muss die denn angepasst werden? Und falls das der Fall ist, gibt es natürlich auch Unternehmen, die dann unter die Hürde rutschen und manche, die dann von unten nach oben rutschen. Das heißt, wie du schon korrekt, dass du auch angesprochen hast, man hat im unteren Ende natürlich mehr Dynamik als ganz, ganz oben.
Aber ansonsten, ganz oben ist man absolut passiv einfach dabei. Es gibt also jetzt nicht das Risiko, dass jetzt irgendwie MSCI sagt, nö, Apple finden wir jetzt aber blöd oder Tesla finden wir blöd, die sind jetzt einfach nicht mehr dabei, sondern man hat hier wirklich ein weltweites Investment. Wer weltweit diese Größenkriterien erfüllt, der ist dabei. Und das ist ja der Vorteil bei einem weltweiten Investment auch, denn wir haben das ja beispielsweise hier in Deutschland gesehen beim DAX. Da war ja mal die Linde, unser Industriegas-ikonisches Unternehmen, lange Zeit das Top-Unternehmen. Und dann haben die sich entschieden, nö, also sie wollen jetzt nicht mehr in Frankfurt gelistet sein, sondern nach der Fusion mit Praxair und der Sitzverlagerung nach Irland nur noch in den USA. Tja, und dann waren sie im DAX nicht mehr dabei. Das ist bei einem weltweiten Investment natürlich egal.
Genau, das hat den großen Vorteil, wenn man jetzt nicht unbedingt nur auf einzelne Länder-ETFs setzt, sondern sagt, man will einmal global abgedeckt sein mit einem ETF und dann muss man sich keine Gedanken machen, auch über solche spezielle Fälle.
Jetzt Linde war ja auch noch so ein Fall, die haben sich ja immer daran gestört, dass es im DAX so einen Cap gibt, ne? Also damals, als Linde noch dabei war, war bei 10% Gewichtung Schluss, das heißt immer, wenn der Index dann gerade, wie du das gerade gesagt hast, überprüft, rebalanciert wurde, wurde eine Linde, wenn sie dann halt wieder drüber war, weil sie so gut gelaufen ist, oben abgeschnitten, gekappt. Fonds, die das nachgebildet haben, wie das geht, darüber reden wir gleich, mussten dann Linde-Aktien verkaufen. Das fand Linde natürlich nicht so prall. Ja, es läuft gut und man wird immer bestraft und kriegt immer einen auf den Deckel. Mittlerweile ist dieser Cap ja im DAX auf 15% angehoben worden, hat aber trotzdem nichts genutzt bei SAP, weil die Aktie so stark gestiegen ist, dass sie auch da an den Cap kommt. Gleiches Thema, gleiche Diskussion jetzt wieder. Wie sieht das im MSCI All Country World aus? Haben wir da auch solche Caps?
Also hier ist wichtig zu wissen, dass es keinen Cap gibt, aber nichtsdestotrotz sollte man vor Augen führen, also ähnlich wie du es schon erwähnt hast, es werden regelmäßig beim Rebalancing die Gewinner belohnt, die Verlierer bestraft. Deshalb jetzt dieser Cap beim DAX, der führt natürlich dazu, dass du halt laufend dann den Gewinner und auch gut laufende Aktien bestrafst und das ist jetzt auch nicht unbedingt im Sinne des Anlegenden.
Also wir haben so ein bisschen die Devise von Peter Lynch hier. Ja, genau. Let your winners run. Genau. Ja, also nicht bei den Rosen die Köpfe abschneiden.
Korrekt, nicht und zu früh dann, zu verkaufen.
Damit das Unkraut düngen, genau. Ja. Nicht so früh zu verkaufen, wie du das eben gesagt hast bei der Amazon, sondern genau. Hier ist es halt so, bei so einem Index, irgendwann ist die Amazon halt hineingekommen und sie ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Das Gewicht hat sich entsprechend erhöht und wir haben das ja in letzter Zeit bei anderen Unternehmen noch viel deutlicher gesehen, wie jetzt im KI-Boom. Nvidia. Ja. Und da kann man es ja auch sehr genau nachvollziehen anhand der historischen Gewichtungen, wie dieses Unternehmen von irgendwann mal 0, irgendwas Prozent durch die steigenden Kurse dann eben jetzt auf eine Gewichtung von, ich glaube, 4% gekommen ist.
Und das ist auch das Gute beim ETF. Als Retail-Anleger müsste man sich ja laufend Gedanken machen, also welches Gewicht gebe ich jetzt Nvidia? Und beim ETF investiert man quasi auf Autopilot und partizipiert auch an den Gewinnern.
Genau, und hier entscheidet es eben nicht irgendeine Kennzahl, nicht irgendetwas Fundamentales. Gibt es ja auch Dividendenrendite, genau. Bestimmte Qualitätskriterien, bestimmte Bewertungskriterien, sondern man sagt einfach nur ganz passiv, die Größe entscheidet und es wird ja Gründe haben, wenn ein Unternehmen so wie beispielsweise Nvidia immer weiter im Wert entsprechend zulegt. Jetzt kann natürlich auch sein, dass so ein Schwergewicht dann mal irgendwann die andere Richtung nimmt und nach unten durchgereicht wird. Wir haben ja gesehen, auch so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, Favoriten an der Börse ändern sich vor 25 Jahren. Da war beispielsweise Cisco für kurze Zeit mal das wertvollste Unternehmen der Welt. Ja, die gibt's immer noch, die verdienen immer noch ordentlich Geld, aber die Kurse von damals haben sie nicht erreicht. Siehst du das so als Argument gegen Indexing oder sagst du, das muss einfach so mitlaufen?
Ich glaube, das gehört einfach mit dazu. Also grundsätzlich muss man sagen, dass sich die Welt sehr schnell verändert. Man denke zum Beispiel auch an Apple und das iPhone. 2007 wurden die vielleicht auch belächelt. Nokia hatte einen sehr, sehr großen Marktanteil, aber niemand hätte voraussehen können, auch wie gut dann Apple beispielsweise auch läuft und wie gut sich Apple entwickelt. Und ich glaube, man kann halt nicht nur, also man muss beide Seiten der Medaille haben, wenn man die an den Gewinnern partizipieren möchte, dann muss man auch in Kauf nehmen, dass dann vielleicht zukünftige Verlierer im Portfolio hat.
Genau, aber man darf ja auch eins nicht vergessen, wenn es dann runtergeht, vielleicht mal ein bisschen, ist es vielleicht in der Langfristbetrachtung trotzdem immer noch ein sehr, sehr wesentlicher Performance-Beitrag, den man dann hat. Selbst wenn eine Nvidia jetzt um 30% korrigieren würde, wäre ja immer noch über 5 Jahre die Performance ein Multi-Bagger und spielt ja damit auch ein bisschen auf das an, was ja zum Beispiel Bassenbinder mit seinen Studien zu Aktienmarktrenditen so von 1926 bis 2020 bewiesen hat, dass diese Performance von Aktienmärkten insgesamt, wo wir immer sagen, ja, das sind so 7-8% im Durchschnitt, dass die eben nicht von allen möglichen Aktien gleich erreicht wird, sondern dass es relativ wenige Aktien sind, die sehr signifikante Performance-Beiträge liefern. Und am Ende sind es nach seiner Forschung ja ungefähr 4% der Aktien, die die gesamte Aktienmarktrendite bringen. Und ja, die selber zu finden ist nicht so schwierig, nicht so einfach, ne?
Ja, das, da gibt es auch genug Studien dazu. Ich meine, aktive Fondsmanager schreiben sich das natürlich auf die Fahne, dass sie das schaffen. Aber auch wenn man in die USA schaut, vor allem über lange Zeiträume, schaffen es die wenigstens, die selbstgewählte Benchmark auch outzuperformen. Und entsprechend ist es die große Kunst, auch langfristig erfolgreich zu sein, besser als zum Beispiel ein S&P 500 Index oder auch ein MSCI Country World Index. Und ich glaube, die wenigstens können es wirklich auch schaffen, diese 4% zu finden.
Das ist ja gleichzeitig auch jetzt keine ganz neue Erkenntnis mehr. Mhm. Und wir haben jetzt gerade ja nochmal so ein Wrap-up gemacht von allem, was so im Grunde dieses kapitalisierungsgewichtete Indexing ausmacht. Ja, diesen komplett passiven Ansatz auf Breite ausgerichtet. Das ist aber auch etwas, womit viele Anleger, egal ob wir jetzt ein MSCI World nehmen oder ein MSCI All Country World, also inklusive der Emerging Markets, bereits sehr gute Erfahrungen gemacht haben und wo es ja auch eine ganze Reihe auch von entsprechenden Produkten gibt. Ja, also ich meine, das ETF-Universum ist ja eh gigantisch. Ja. Ich glaube, es gibt inzwischen 4000 ETFs, wenn man so alle Tranchen mal mit berücksichtigt in Deutschland. 2000 davon auf Aktien und 300 davon auf weltweite Indizes, ohne dass jetzt ein Sektorfokus dabei ist. Und auch es gibt ja schon ETFs auf den MSCI All Country World. Warum seid ihr jetzt hingegangen, habt gesagt, also wir brauchen nicht nur ein Scalable ETF, sondern der Scalable ETF muss sich jetzt auch noch auf diesen MSCI All Country World beziehen. Warum habt ihr nicht was wirklich Innovatives gemacht?
Also wir haben tatsächlich was Innovatives gemacht, aber vielleicht der erste Punkt, den ich hier erwähnen möchte, ist, dass wir versucht haben, ein solides Kerninvestment für jeden auch an den Markt zu bringen mit dem All-Country-World-Index. Das heißt, hier hat jeder, der jetzt beispielsweise eine All-in-One-Lösung sucht, einen ETF, den er besparen kann, in den er investieren kann. Umgekehrt, falls jemand eine sogenannte Core-Satellite-Strategie verfolgt, kann man immer noch drumherum sein Portfolio aus Einzelaktien bauen oder auch beispielsweise Sektoren- und Länder-ETFs beimischen. Aber das richtig Innovative, das liegt tatsächlich in der Replikationsmethode, also wie der ETF auch den Index abbildet. Und hier liegt die Innovation darin, dass wir neben der bereits existierenden physischen und synthetischen Replikationsmethode mit der hybriden Replikationsmethode das Beste aus beiden Welten, der anderen zwei Replikationsmethoden, kombinieren, um vor allem hier auch auf Performance zu optimieren.
So, und jetzt muss ich natürlich einen Warnhinweis machen an alle diejenigen, die einfach gesagt haben, Mensch, ich habe die Folge mit Tim Höttges gehört, das war doch so eine ganz nette Plauderei und jetzt auch ja spannend, ein bisschen was über die Hintergründe von Indexing zu erfahren. Und die haben jetzt dann gerade gehört, physische Replikation, synthetische Replikation, ja, da wollen wir natürlich nicht so drüber gehen, sondern das sind genau die Themen, über die wir jetzt sprechen wollen, die wir uns wirklich jetzt mal erarbeiten wollen, was das eigentlich heißt. Denn, also wir kommen nochmal zum Anfang zurück. Wir wissen jetzt, es gibt eine Vorgabe von dem Index, dass aktuell eben 2647 Aktien drin sein müssen. Es gibt, das kann man bei MSCI auch einsehen, spätestens dann, wenn man an MSCI ein bisschen Geld gibt, wie diese Aktien aktuell gewichtet sein müssen. Ja, und dann würde man ja sagen, naja, also 2647 Aktien, die als Privatanleger jetzt alle beim Scalable Broker zu kaufen, naja, das muss vielleicht jetzt nicht unbedingt sein, aber wenn man jetzt einen größeren Kapitaltopf hat, ist das ja durchaus möglich. Und man würde ja zunächst mal sagen, also naja, man kann das ja schon als professioneller Anleger, als Kapitalanlagegesellschaft, als Fondsgesellschaft machen. Man bildet diesen Index nach, indem man jetzt einfach sieht, aha, okay, ich muss jetzt 4,1% in Apple packen, 3,9% in Microsoft und so weiter, bis man am Ende alle 2647 Aktien hätte. Schwuppdiwupp wäre doch eigentlich die Indexnachbildung erledigt.
Genau, also du hast jetzt gerade die schon eine Replikationsmethode beschrieben oder zumindest eine Untergruppe, und zwar die vollständige physische Replikation. Tatsächlich ist es so, das ist machbar, aber in der Praxis wird es nicht unbedingt immer gemacht, vor allem bei sehr breiten Indizes. Du hast jetzt von den 2647 Einzelwerten gesprochen. Klar, man kann die kaufen, aber vor allem für Schwellenländer oder auch illiquidere Titel macht das weniger Sinn, weil das kann dazu führen, dass der ETF tatsächlich schlechter performt als der Index, denn das Oberziel des ETFs sollte ja natürlich immer sein, so nah wie möglich an der Index-Performance zu sein, denn aufgrund auch von Transaktionskosten kann der sogenannte Tracking-Error, also der Nachbildungsfehler, steigen. Was misst der? Der misst grundsätzlich die jährliche Abweichung der Tagesrenditen des ETFs vom Index. Und hier ist es eben so, dass wenn man vor allem, ich sage jetzt mal, dieses ganz lange, lange Ende an den kleinen Werten, die 0,001% auch ausmachen im Index, kauft, dass man hier einfach auch Performance aufgibt im Vergleich zum Index.
Dann habe ich selbst bei einem Millionenfonds, habe ich da ja am Ende dann 1.000-Euro-Ticket für eine Aktie, und dann muss man als Fonds darauf Gebühren zahlen, und die Korrekt. Gebühren verhageln dann die Performance an diesem kleinen Ende. Und wir haben ja nun wirklich auch hier eine gewisse Konzentration in diesem Fonds, weil immerhin die 50% der Gewichtung werden durch gerade mal 84 Aktien dargestellt. Das heißt, wir sehen auf der anderen Seite 2550 Aktien, die dann auch nochmal 50% haben. Und da weiß man schon, da ist dann am Ende sehr viel klein. Das ist wichtig, weil das auch am Ende dann Performance macht. Aber die Herausforderung da ist dann, das effizient abzubilden. Also diese physische Replikation, wie du das genannt hast, man kauft so richtig nach dieser Einkaufsliste, die vom Indexanbieter erstellt wird. Die hat zunächst mal einen Vorteil, es ist wahnsinnig transparent. Ne? Weil ich sehe dann
im
Fonds, ich kann ja auf die Website des Fonds gehen und sehe dann genau, aha, das sind die Aktien, die drin sind. Dann gehe ich auf die Website des Indexanbieters, der zeigt mir, was im Index ist. Ich kann das genau übereinander legen, und das ist wirklich 1:1 exakt. Es ist so maximale Produktwahrheit, maximale Klarheit, maximale Transparenz um den Preis, dass es dann bei den kleinen Werten ziemlich teuer werden kann.
Genau, also es ist so gesehen natürlich eine Abwägung. Wenn man die volle Transparenz will, kann man vielleicht auch nicht die vollständige und maximale Performance haben. Und deshalb gibt es auch tatsächlich bei der physischen Replikationsmethode noch eine zweite Untergruppe, das sogenannte Sampling. Hier werden immer noch Einzelwerte gekauft, aber die werden nicht mehr alle gekauft. Ja? Also hier wird versucht, mit quantitativen Methoden die liquidesten und wichtigsten Titel auszuwählen, um gleichzeitig auch so nah wie möglich an den Index zu kommen, um jetzt entsprechend nicht die ganz, ganz kleinen Werte noch mit dazu zu nehmen, um hier Performance aufzugeben.
Also das heißt, dass ich mir dann irgendwie sagen kann, also das sind 2600 Werte drin, die kleinsten 500 Werte machen vielleicht noch 2% aus. Direkt, und dann muss ich von diesen 500 Werten eben nicht mehr alle haben, sondern da reichen dann 100, und dann kann ich vielleicht durch bestimmte Analysen dann auch feststellen, welche 100 es sein sollten, dass die dann irgendwie zur Sektorstruktur passen, zur Länderstruktur. Das heißt, dadurch nimmt man schon mal ein bisschen Aufwand weg. Und das ist ja Aufwand, darf man nicht vergessen, der nicht von der Fondsgesellschaft gezahlt wird, sondern am Ende von euch eben gezahlt wird. Ja, so, ne, der Anleger, die Anlegerin muss das dann am Ende über die Gebühren bezahlen. Und deswegen ist es schon im Interesse, genau bei dieser Abbildung hinzuschauen. So, jetzt gibt es aber diese physisch replizierenden ETFs. Ja, das ist so, ich glaube, es ist ein bisschen der Standard eigentlich momentan, ne, wenn man sagt, zumindest optimiert physisch, aber what you see is what you get.
Genau, es war nicht immer so, aber tatsächlich aktuell dominieren physische ETFs generell auch die Launches und auch die ETF-Landschaft. Das war, glaube ich, um die 2000er Jahre war das ein bisschen ausgeglichener auch. Da waren synthetische ETFs noch populärer. Danach mit der Finanzkrise sind die ein bisschen in Verruf geraten, auch unberechtigterweise. Aber jetzt sind die definitiv wieder sehr attraktiv für viele Anlegende.
So, jetzt also synthetische ETFs. Also synthetisch hört sich ja immer irgendwie nicht so doll an. Ne? Ja. Ich denke da so ein bisschen an synthetische Diamanten. Ne? Da fehlt so irgendwie diese Romantik. Ja, gleichzeitig haben die synthetischen Diamanten dafür gesorgt, dass so das klassische Diamanten-Business von De Beers unter anderem ziemlich disruptiert worden ist. Mhm. So, jetzt geht es mal um die Disruption. Werden die physischen ETFs von den synthetischen disruptiert? Das gucken wir uns gleich an. Aber erstmal, was ist jetzt mal für jemanden, der ja vielleicht Aktien schon gekauft hat, ETFs gekauft hat, aber der jetzt mit diesem Replikationsthema nicht so viel anfangen kann. Was ist jetzt synthetische Replikation, möglichst einfach erklärt?
Also hier kauft der ETF nicht direkt alle Einzelwerte oder eine Teilmenge der im Index enthaltenen Einzelwerte, sondern er geht ein Tauschgeschäft, einen sogenannten Swap mit einer Gegenpartei, einem Kontrahenten ein. Das sind in der Regel Großbanken. Und hier erhält quasi der ETF-Emittent die Indexrendite, die er auch vorgibt, zu abzubilden über den ETF und liefert ihm umgekehrt dem Kontrahenten eine Swap-Gebühr und zusätzlich auch die Rendite des Sicherheitenkorbs.
Jetzt haben wir schon wieder ein neues Wort. Jetzt haben wir den Sicherheitenkorb. Also am Ende will ich ja, also ein Wort war ganz toll, ja, das ist nämlich das Wort Rendite. Das ist ja das, was wir dann alle wollen. Jetzt wollen wir uns mal annähern, wie kommt denn die Rendite rein? Du hast gesagt, es gibt auf jeden Fall zwei Parteien, ne? Also im Fonds sind meinetwegen 10 Millionen Euro drin und das ist die eine Partei und dann gibt es eine andere Partei, die verpflichtet sich dann, die Rendite des Index zu liefern.
Genau, also das sind dann in der Regel Großbanken. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die DWS denkt, dann kann es durchaus die Deutsche Bank sein. Und hier ist es so tatsächlich, dass dann man im Gespräch mit der Gegenpartei auch den Sicherheitenkorb definiert. Das kann dazu tatsächlich auch führen, dass der Sicherheitenkorb die Aktien auch tatsächlich abweichen von einem Index. Das heißt, man kann beispielsweise auch bei synthetischen US-Produkten europäische Aktien im Sicherheitenkorb finden. Grundsätzlich ist es so, dass das immer bilateral ausgemacht wird zwischen den zwei Parteien, aber hier dann die Rendite von diesem Sicherheitenkorb auch an den Kontrahenten geht.
Also es sind auf jeden Fall schon mal Aktien drin im synthetischen ETF. Das ist ja eine ganz wichtige Erkenntnis. Es ist nicht einfach nur irgendwie ein Derivat oder ein Versprechen oder eine Vertrauenshoffnung drin, sondern auch im synthetischen ETF sind tatsächlich Aktien drin. Nur eben, wie du gesagt hast, ja nicht zwangsläufig die Aktien, die drin sein müssen. Das heißt, wenn nur diese Aktien drin wären, dann wäre die Entwicklung des Fonds eine andere
als
die der Index zeigen würde. Und dafür, um das auszugleichen, diesen Unterschied zwischen dem, wie du es genannt hast, Sicherheitenkorb und dem, was der Index an Performance liefert, dafür gibt es dann dieses Tauschgeschäft, diesen Swap.
Genau. Deshalb gibt es diesen Swap und hier ist es auch wichtig zu erwähnen, wenn man einen Kontrahenten mit im Boot hat, dann gibt es auch das sogenannte Kontrahentenrisiko. Also das Risiko.
Genau, also der eine soll mir ja diese Wertentwicklung liefern und das muss der ja auch können. Ich meine, es ist ja schön, wenn der mir das verspricht. Ja, ich liefere dir die Rendite vom MSCI World, aber ich muss ja auch sicherstellen, dass der das kann. Also der geht ja damit auch ins Risiko, weil der muss die ja irgendwie selber erwirtschaften, damit er sie mir, sprich dem Fonds, liefern kann. Wie macht er das?
Also hier ist es wichtig zu sagen, bei Großbanken ist es so, dass die natürlich ein sehr, sehr großes Aktienbuch, Derivatebuch bereits schon besitzen. Das heißt, für sie per se ist es jetzt nicht unbedingt schwierig, die Rendite eines S&P 500, MSCI USA oder All Country World Index zu liefern. Insbesondere auch bei anderen Anlageklassen. Also man denkt hier zum Beispiel an Rohstoffe oder eben auch an Geldmarktindizes, ist man zum Beispiel ausschließlich angewiesen auf synthetische ETFs. Ansonsten hätte man auch gar keinen Zugang zu den jeweiligen Anlageklassen über ETFs.
Sonst bräuchte man wahrscheinlich für einen Rohstoff-ETF irgendwo einen Öltanker, wo man...
Also da wird es richtig kompliziert, weil wenn man sich Multi-Commodity-ETFs anschaut, also wirklich breite Rohstoff-ETFs, dann muss man sich Gedanken machen, okay, wo kann ich denn meine Goldbarren lagern, wo kann ich denn mein Natural Gas lagern, wo ist am besten das Öl auch, das ich lagern kann. Umgekehrt, wenn ich dann noch auf Produkte aus dem
Agrarprodukte, die werden ja auch nicht besser, wenn man sie lagert.
Die werden auch nicht besser. Ja. Das heißt, schon alleine die Lagerkosten würden definitiv an der Rendite auch nagen.
Okay, also deswegen macht man dann dieses Swap-Geschäft, hat man bei Aktien nicht diese Lagerkosten, aber es geht ja schon darum, diesen Index möglichst exakt nachzubilden. Und ist das dann ein Vorteil von diesem Tauschgeschäft, dass man es exakter machen kann als beim physischen, zu günstigen Konditionen? Oder was ist der Vorteil, dass man sowas macht? Denn ich meine, du hast eben ein Wort ja noch gesagt, da sind Derivate drin. Also letztendlich diese Lieferung der Index-Performance, dieser Swap, das bezeichnet man dann irgendwie als Derivat. Und jetzt gibt es ja von Warren Buffett, unserer Investment-Ikone, die ja hier auf unserem Studiotisch auch präsent ist, als Cola-Dose und als Gummientchen, übrigens original aus Omaha, gibt es ja diesen schönen Satz, Derivate sind finanzielle Massenvernichtungswaffen. So, und jetzt steckt dann so eine finanzielle Massenvernichtungswaffe in einem ETF drin. Wie kann man das jemandem, der doch einfach nur 2647 Aktien möglichst effizient als Rendite am Ende haben möchte, wie kann man jemandem das erklären, warum das Sinn macht?
Also wie bereits schon zuvor erwähnt, ist das Oberziel natürlich des ETFs, sehr effizient den Index abzubilden und vor allem bei illiquideren Märkten oder auch Märkten, wo es definitiv Performance-Vorteile gibt. Man denkt hier zum Beispiel an die USA, hat man Vorteile mit synthetischen Produkten. Und daraus erschließt sich schon die Daseinsberechtigung von synthetischen ETFs. Umgekehrt, ich meine, du sprichst hier auch explizit von dem Risiko, von den Massenvernichtungswaffen. Das ist vielleicht ein bisschen auch zugespitzt formuliert, denn in der Praxis ist es tatsächlich so, dass diese synthetischen ETFs auch entsprechende Mechanismen haben, um dieses Risiko abzufedern. Also man denke hier zum Beispiel auch an einen Sicherheitenkorb, der muss mindestens 90% des Nettoinventarwerts des ETFs betragen. Das heißt, das Restrisiko ist in der Praxis bei maximal 10% gedeckelt.
Das heißt also, dieses Derivate-Risiko ist dann eben keine Massenvernichtungswaffe, sondern genau. Es wäre im allerschlimmsten Fall, wären es 10%. Aber diese 10% haben ja auch irgendwie eine gewisse Werthaltigkeit.
Genau, die haben natürlich eine Werthaltigkeit, aber hier ist es auch in der Praxis so, dass es einen oft einen täglichen Reset gibt des Swaps. Das heißt, dass hier täglich ein Ausgleich geschaffen wird. Zudem sind auch mittlerweile viele ETFs überbesichert. Das kann man auch über die Webseite nachvollziehen. Dann sieht man zum Beispiel Prozentzahlen über 100% und nachgelagert.
Das heißt dann, dass es also mehr Sicherheiten gibt, als es eigentlich bräuchte?
Korrekt, also angenommen, wir denken jetzt an turbulentere Marktphasen 2008, 2020. Da ist es tatsächlich auch so, dass Aktien fallen können und auch sehr stark fallen können. Und damit gleicht man das schon vorweg aus, dass man sagt, hey, man steckt jetzt mehr in den Sicherheitenkorb, um auch in stressigeren Zeiten entsprechend genug Sicherheiten zu haben.
So, jetzt wissen wir aber auch, es kann gerade in solchen turbulenten Phasen irgendwas schiefgehen. Wie oft sind schon diese Swaps in ETFs geplatzt?
Also weder 2008 noch 2020 gab es ein Platzen. Und das heißt, konkret sind die sicher, also das Risiko besteht in der Theorie. In der Praxis, wie gesagt, kümmern sich auch noch ETF-Emittenten darum, dass es manchmal nicht nur eine Gegenpartei gibt, sondern mehrere Gegenparteien. Das heißt, man hat dann zum Beispiel nicht nur die Deutsche Bank, sondern auch andere verschiedene Großbanken, die entsprechend im Tauschgeschäft auch involviert sind.
Okay, also das heißt, wir haben eine Besicherung, eine Unterlegung sowieso schon mal mit Aktien von mindestens 90%. Das kann auch sogar eine Übersicherung sein. Wir haben das Risiko des Kontrahenten häufig auf mehrere Schultern verteilt. Wir haben ständige Risikokontrolle, Reset des Swap, hast du das genannt. Und wir haben einfach mal aus der Empirie die Erfahrung, dass es keinen Fall gibt, wo bei einem ETF dieser Swap geplatzt wäre und Anleger deswegen auf Teile ihres Vermögens, auf Teile der Indexrendite verzichtet haben. Also es kann natürlich immer sein, dass der Index fällt, ja, dann hat man, logischerweise einen Verlust, aber das ist dann eben nicht dieser strukturelle Mangel. Jetzt hast du schon einen Punkt erwähnt, warum so ein Swap-ETF nützlich sein kann. Manchmal geht es gar nicht anders, manche Assets kann man gar nicht anders physisch replizieren, ne? Lagerkosten, Rohstoff und sowas, ob man das überhaupt braucht, können wir mal eine andere Folge drüber machen. Dann hast du aber auch gesagt, es gibt Märkte, in die kommt man schwierig rein, ja, da sind die Transaktionskosten noch höher, das sind Handelsrestriktionen, das ist ein Argument. Was gibt es noch für weitere Argumente für diese Swap-basierte Replikationsmethode?
Also insbesondere bei US-Aktienindizes oder auch Indizes, die sehr US-lastig sind, wie beispielsweise auch der MSCI Country World Index, gibt es hier Quellensteuervorteile auf die Dividendenrendite. Und zwar ist sie tatsächlich auch festgehalten im Internal Revenue Code der USA. Das ist
Was ist der Internal Revenue Code der USA? Also das hört sich so ein bisschen an, so wie die Geheimformel.
Also das ist eigentlich die Steuergesetzgebung der USA.
Okay, also das Gegenteil von Geheimformel.
Also eigentlich das Gegenteil von Geheim. Und hier ist es tatsächlich so, dass die synthetischen Produkte, also unabhängig vom Fonddomizil, gegenüber dem Index einen 30-prozentigen Quellensteuervorteil haben. Das gilt ebenso auch gegenüber in Luxemburg domizilierten physischen Produkten. In Irland domizilierte physische Produkte haben einen 15% Quellensteuervorteil. Was heißt das jetzt konkret? Ja, also wenn man sich jetzt konkret die aktuelle Dividendenrendite anschaut, die auf einem ja, mittlerweile 20-Jahres-Tief ist von 1,3%, und das multipliziert auch mit dem Gewicht der USA im Aktienindex und dem jeweiligen Steuervorteil, dann kann es durchaus zu einer relevanten Outperformance-Generierung führen, die im zweistelligen Basispunktebereich liegt.
Was ist ein Basispunkt?
Ein Basispunkt ist 0,01%.
Im zweistelligen Basispunktebereich, das heißt also über 10 Basispunkten.
Ja, definitiv über 10 Basispunkten. Also jetzt zum Beispiel am Rechenbeispiel, wenn man eine Dividendenrendite von 1,3% annimmt, ein Gewicht der USA im MSCI Country World Index von 60% und dann noch den Quellensteuervorteil von 30% dazu nimmt, dann sind das schon 0,25%.
Immerhin, 0,25% in einem Jahr ist relativ wenig, aber 0,25% jedes Jahr entsprechend besser ist dann schon ein Vorteil.
Ist ein Vorteil, wenn man auch nicht den Zinseszinseffekt vergisst. Und zudem, wie bereits schon erwähnt, ist die Dividendenrendite auf einem 20-Jahres-Tief. Das heißt, je stärker die steigt, also bei gleichbleibendem USA-Gewicht im MSCI Country World Index, desto höher fällt natürlich dann auch die
Umso größer ist dann der Vorteil auch irgendwann genau. Eines Swap. Und man darf halt auch nicht vergessen, es ist eine Outperformance, ja. Es streben ja viele nach Outperformance und versuchen das dann mit Stockpicking, also Auswahl von Einzelaktien, mit Market Timing, also bin ich drin oder bin ich draußen aus dem Markt. Aber es ist ja hier eigentlich eine dritte Outperformance-Quelle, die einfach nur aus der Struktur kommt oder aus der Ausnutzung von strukturellen Verhältnissen.
Genau, also wichtig, wie du es schon bereits erwähnt hast, hier gibt es keinen Fondsmanager oder ich sage jetzt mal eine bestimmte Herangehensweise, um das zu optimieren, sondern wir haben uns wirklich auf die strukturelle Outperformance hier fokussiert, auch bei der synthetischen Abbildung der US-Aktien in unserem ETF. Und wie gesagt, solange sich die Steuergesetzgebung in den USA nicht ändert,
genau, das ist ja die Frage. Ja. Also die Effizienzvorteile eben, dass man bestimmte Märkte reinkommt, dass man kleinere Aktien, das hat man jetzt bei US-Aktien ja nicht so, weil wenn man über die großen Werte redet und auch die Indizes, das ist ja alles relativ liquide handelbar, sondern für die USA ist halt ein wichtiges Argument dann schon dieses Thema Quellensteuer, der entsprechende Vorteil, die strukturelle Outperformance. Aber bei so Steuerthemen, da denke ich mir immer, macht das denn jetzt Sinn, aus steuerlichen Gründen irgendetwas zu investieren? Ist das überhaupt nachhaltig? Wie lange gibt es diesen Steuervorteil schon und wie rechtsfest ist das? Oder kommt jetzt Trump nach der Amtseinführung relativ bald und sagt, hier Dekret, zack, das läuft jetzt alles ganz anders?
Also tatsächlich ist es so, dass der Steuervorteil schon seit 2015 besteht und
er hat schon eine Amtszeit von Trump überlebt.
Er hat schon eine Amtszeit von Trump überlebt, also ich würde mal vermuten, dass er auch noch eine weitere überleben wird. Trump ist eher fokussiert auf Krypto, würde ich jetzt mal behaupten, als wirklich auf einzelne Passagen im US-Steuerkodex. Das heißt auch konkret hier, kann man davon ausgehen, dass auch die nächsten Jahre dieser Vorteil besteht.
Okay, also hat man hier einen Vorteil und der auf der anderen Seite durch einen Nachteil kompensiert wird. Ne? Man hat halt nicht ganz diese Transparenz. Wir haben ja eben gesagt, bei der physischen Replizierung, das ist total what you see is what you get. Du kannst das nebeneinander legen. Ich habe jetzt mal für ein S&P 500 mir ein Swap-ETF angeguckt. Ne? Und da geht man dann halt so runter und so, große Position, was ist denn drin? Ne? Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Microsoft auf Platz 5. Da habe ich schon so ein bisschen gestutzt, weil eigentlich müsste Microsoft ja größer sein. Und dann geht es halt weiter. Ne? Shell, Novartis, Costco, Nestle. Da denke ich mir natürlich, wo ist jetzt eine Berkshire Hathaway? Wo ist eine JP Morgan? wo ist eine Broadcom? Die müssten alle davor kommen. Aber das ist eben das, was du gesagt hast. Die Zusammensetzung dieses Sicherheitenkorps ist eben nicht zwangsläufig die Zusammensetzung des Index. Da sind natürlich starke Überlappungen. Und den Swap, den sehe ich ja im Grunde nicht, sondern den sehe ich ja dann nur im Chart am Ende, dass ich nämlich die Wertentwicklung dieses Index geliefert bekomme.
Man sieht tatsächlich auch die einzelnen Swaps in der Zusammensetzung. Das heißt, man kann auf der Webseite der ETF-Emittenten einerseits die Indexzusammensetzung bei synthetischen Produkten nachvollziehen, aber auch gleichzeitig die im Sicherheitenkorb enthaltenen Aktien, aber auch gleichzeitig dann noch die verbleibenden Swaps.
Das heißt also, unsere Grundregel bei ETFs, nämlich dass das T für Transparenz steht, die gilt auch hier, nur man muss sich diese Transparenz ein bisschen mehr erarbeiten. Ja, man muss ein bisschen mehr tun und als einfach nur zwei Blätter nebeneinander legen, sondern man muss ein bisschen mehr scrollen, ein bisschen weiter runter scrollen, dass man dann diese Swaps findet, dass man den Sicherheitenkorb findet. Das ist sicherlich für den einen oder anderen ein Nachteil, diese Abkehr vom what you see is what you get. Auf der anderen Seite wird dieser vielleicht irgendwie empfundene Nachteil ja attraktiv prämiert. Ja, eben mit diesen von dir erwähnten 0,25% als Outperformance, als struktureller Vorteil aus der Quellensteuer. Warum habt ihr jetzt nicht einfach bei dem Scalable ETF gesagt, so, Swap, super Sache, wir machen jetzt da einfach einen MSCI All Country World Swap ETF, schreiben Scalable drauf und das war's. Und dann, nein, du hast eben noch etwas gesagt, nach der physischen Replikation und der synthetischen Replikation gab es noch die hybride Replikation. Weil aller guten Dinge drei sind oder warum?
Tatsächlich ist es so, dass wir versucht haben, natürlich das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Das heißt, die Transparenz der physischen Replikationsmethode, ein anderer Vorteil ist natürlich auch, dass sie so einfach verständlich ist. Andererseits natürlich aber auch die Performance-Vorteile von synthetischen ETFs. Und das schaffen wir mit der hybriden Replikationsmethode. Das heißt aber auch, wir haben uns explizit dagegen entschieden, nur ein weiteres synthetisches Produkt zu launchen, da man auch bei, vor allem bei der physischen Replikationsmethode, die Möglichkeit hat, zum Beispiel eine Zusatzperformance zu generieren, indem man beispielsweise die Wertpapiere verleiht. Also man spricht hier von der Wertpapierleihe. Das ist ein Mechanismus, mit dem der ETF eine Zusatzrendite insofern generieren kann, als dass er die an Dritte verleiht, die zum Beispiel dann Leerverkäufe tätigen möchten und das zu einer Gebühr entsprechend auch tut.
Jetzt müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Also Aktien verleihen. Ne? Also ich muss verleihen ist eigentlich ja immer doof, ne? Weil ich muss ja immer dann, wenn ich so Freunden Geld leihe, dann muss ich immer hinterherlaufen, dass ich das Geld auch dann wiederkriege. Da denke ich mir natürlich bei den Aktien, ja, also ich verleihe dann Aktien an irgendjemanden und der macht, wie du sagst, Leerverkäufe. Der setzt also darauf, dass diese Aktien fallen und der leiht sich von mir die Aktien und verkauft sie dann gleich und hofft dann, dass er sie irgendwann, wenn er sie mir zurückgeben muss, vorher billiger am Markt einkaufen kann, weil sie in der Zwischenzeit gefallen sind. Will ich mit so jemandem eigentlich Geschäfte machen? Ich will doch, dass meine Aktien steigen. Warum soll ich denn irgendjemandem Aktien liefern, der genau die Gegenposition einnimmt?
Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage, aber jetzt aus einer ETF-Perspektive geht es natürlich darum, das Maximum auch in Performance rauszuholen und das ist ein sehr gängiger Mechanismus unter vielen ETF-Emittenten, einfach hier noch näher an die Indexrendite ranzukommen, beziehungsweise auch eine Outperformance zu generieren. Man muss dazu sagen, dass natürlich ein ETF in der Realität immer schon schlechter dran ist als der Index aufgrund von bestehenden Kosten, Transaktionskosten im Fonds und das ist ein Mechanismus, um dem entgegenzuwirken. Das heißt hier auch konkret, das sind meistens institutionelle Investoren, Hedgefonds, die natürlich einen bestimmten Blick auf vielleicht kurzfristige Tendenzen am Markt haben und entsprechend natürlich auch ihren einen Blick auf die Welt ausdrücken möchten durch entsprechende Leerverkäufe. Aber hier relevant ist natürlich auch die Gebühr, die zusätzlich gezahlt wird von diesen Dritten an den ETF-Emittenten und das wird dann auch teilweise dem ETF zugutekommen. Und das heißt, hier ist es am Ende netto was Positives für Anlegende.
Also da gibt es im Grunde den Fall, da ist irgendein Hedgefonds, der glaubt, Novo Nordisk ist jetzt völlig überbewertet und ich möchte jetzt gerne davon profitieren, dass diese Aktie fällt. Dann braucht er irgendjemanden, der ihm diese Aktie leiht. Er kann sie verkaufen und irgendwann muss er halt die Aktie zurückgeben. Dann muss er sie einkaufen, am besten zu einem niedrigeren Preis, damit seine Spekulation entsprechend aufgeht. Und dann gibt es die Aktien zurück. So, und diese Gegenpartei ist dann der ETF, also quasi das Aktienvermögen aller. Und was ist da so zu verdienen? So nur mal so, also als Leihegebühr, lohnt sich das?
Also tatsächlich lohnt sich das schon, also nochmal zurückzukommen auch auf vielleicht die Auswirkungen, also es hängt immer ein bisschen von den Aktien auch ab, also Schwellenländer, Aktien sind da, werden da tatsächlich attraktiver entlohnt, Bei entwickelten Ländern ist es ein bisschen geringer, aber wir sind hier im niedrigen Basispunktebereich. Also es kann dann auch unter 10 Basispunkten liegen. Aber nichtsdestotrotz hängt es vor allem davon ab, was auch der entsprechende ETF auch abbildet.
Okay, aber das ist dann auch etwas, was dann wiederum für what you see is what you get, für die physische Replikation spricht. Jetzt mal zur Gesamtstruktur des ETFs. Wir haben gesprochen über 23 Industrieländer, 24 Schwellenländer. Das erwähnt also bei den USA. Aufgrund des Schwellenländer, des Quellensteuervorteils gibt es einen ganz klaren Favoriten, nämlich die synthetische Replikation. Ja. Wie sieht das bei den anderen 46 Ländern aus? Welche Replikationsmethode ist da jeweils die beste?
Also bei Europa wird, bei Europa haben wir natürlich hier die physische Replikationsmethode und bei Schwellenländern differenzieren wir zwischen Schwellenländern ohne China und China. Bei Schwellenländern grundsätzlich ist es so, dass die physische Replikationsmethode auch sehr attraktiv ist, jetzt zum Start noch nicht, weil wie gesagt, man auch bestimmte Fondsschwellen, also AOM-Schwellen erreichen muss, um entsprechend auch.
Was sind AOM-Schwellen?
Also das ist, da geht es generell darum, dass bestimmte Schwellen an Fonds-AOM erreicht werden müssen, damit der ETF auch eine entsprechende Größe hat, um diesen Mechanismus der Wertpapierleihe auch
also an Geld, was der genau, Fonds drin haben muss, genau. An Assets under Management. Das, was im Grunde an Größe da ist, ist genau. Ja auch ganz klar, wenn jetzt so ein Hedgefonds kommt und der will jetzt die 100 Millionen Wette gegen genau. Novo Nordisk oder Nestlé, die ja dann physisch als europäische Aktien drin sind, platzieren will, der will dann nicht für 300.000 sich die Aktien von einzelnen Fonds zusammenklauben, sondern geht dann erstmal woanders hin, wo es dann entsprechend mehr gibt. Aber da soll es ja dann mal hingehen. Aber tatsächlich also auch bei Schwellenländern, die ja bisweilen nicht so effizient anmuten, ist die physische Replikation tatsächlich attraktiver.
Also hier ist es wichtig, dass man sich die Wertpapierleihrenditen dann in Zukunft anschaut. Also wie gesagt, grundsätzlich muss man sich dann auch die einzelnen Länder anschauen. Zum Beispiel bei China ist es so, dass man da auch China unterteilen muss in verschiedene sogenannte Share Classes. Da gibt es unterschiedliche Aktien, also abhängig davon, wo die gehandelt werden und von wem die gehandelt werden. Und da gibt es zum Beispiel eine Aktienklasse, die sogenannten chinesischen A-Aktien, wo man auch eine Zusatzperformance generieren kann, wenn man auf die synthetische Replikation setzt.
Haben die da auch einen Steuervorteil?
Hier ist es ein bisschen spezieller. Hier kommt der Vorteil aus den Marktrestriktionen. Das heißt, China.
Also da darf nicht jeder mitmachen.
Da darf nicht jeder mitmachen. Man muss ein sogenannter qualifizierter Investor sein. Und es gibt trotzdem viele Ineffizienzen noch in dem Markt, weil sehr viele Retail-Anleger darin Aktien kaufen und verkaufen. Also hat man zum Beispiel vor allem 2015 gesehen, wo vor allem auch chinesische Aktien sehr, sehr gut gelaufen sind. Also da gab es eine Boomphase, die dann auch in einem Crash geendet ist. Und hier ist es tatsächlich so, dass es auch Marktteilnehmer gibt, die bereit sind, eine Prämie zu bezahlen, um sich auch entsprechend abzusichern in dem Umfeld. Insgesamt sind auch chinesische Aktien sehr interessant für Anleger, da hier mal eine sehr geringe Korrelation hat noch zu anderen westlichen Märkten. Und entsprechend ist es auch, sage ich jetzt mal, ein Gebiet für viele Hedgefonds und auch institutionelle Investoren, die darin halt versuchen, auch noch eine weitere Outperformance zu generieren. Und deshalb ist vor allem auch die synthetische Replikation bei chinesischen A-Aktien die effizientere Abbildungsmethode.
Okay, das heißt also, wir haben Swaps in den USA und bei chinesischen A-Aktien, will also heißen, bei 2 von unseren 47 Ländern. 45 Länder werden halt dann physisch repliziert.
Genau, das ist das Zielbild, ja.
Da werden tatsächlich die Aktien gekauft.
Korrekt.
Jetzt muss man aber sagen, die Relation ist eben nicht einfach jetzt 2 von 47, sondern alles, worüber wir gesprochen haben, was Replikationsmethoden angeht, ändert ja nichts am Ende daran im Index. Und der ist ja relevant für das, was am Ende als Rendite rauskommt für den ETF-Sparer. Da sind die USA ganz klar dominierend. 2/3 ist aktuell das Gewicht. Und damit ist ja auch dieser Swap-Vorteil entsprechend groß.
Genau, also der Swap-Vorteil vor allem bei den USA liegt einerseits in der Dividendenrendite, wie bereits erwähnt, aber auch andererseits natürlich im Gewicht. Natürlich kann man jetzt hier von einem Klumpenrisiko sprechen, aber nichtsdestotrotz hat die USA auch in den letzten Jahren bewiesen, dass niemand an den USA herankommt, was auch die Innovationsfähigkeit angeht, das Unternehmertum. Und das spiegelt sich auch wieder in den größten Positionen. Ja, also man denkt jetzt an Apple, an Amazon, an Microsoft oder auch dem aktuellen Thema KI. OpenAI ist in den USA gegründet worden und deshalb, um auch nochmal hier auf Warren Buffett einzugehen, der hat auch vor ein paar Jahren gesagt, never bet against America, also wette niemals gegen die USA. Und genau, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die USA immer noch das Gewicht hat, was sie in dem MSCI Country World Index hat.
Ja, und Let Your Winners Run hat sich ja gerade in den letzten Jahren in den USA auch wieder wirklich bewahrheitet. Ja, es sind eben die Gewinner, die sind weitergerannt. Ein paar Werte, die man vielleicht früher in den USA auf dem Zettel hatte, die stehen heute nicht mehr in der ersten Reihe. Aber dafür sind eben neue Unternehmen dazugekommen, während in Europa halt nicht so viel Neues in die erste Börsenliga gekommen ist.
Ja, vor allem muss man auch sagen, am Ende des Tages ist die Frage auch, wie möchte man investieren? Möchte man in die Zukunft investieren? Und die Zukunft ist natürlich sehr technologiebasiert. Also vor ein paar Jahren hat auch Andreessen Horowitz, ein sehr bekannter Risikokapitalgeber in den USA, gesagt, Software is eating the world. Also quasi Software ist die neue Hardware, auf Deutsch vielleicht mal umformuliert. Und was hier wichtig ist, ist, dass natürlich vielleicht herkömmliche Konzerne im Energiebereich oder auch im Chemiebereich dann auch das Nachsehen haben, wenn es jetzt dann auch um die Skalierbarkeit geht von Geschäftsmodellen.
Wobei Energie, haben wir ja 2024 gelernt, wird es gerade im KI-Zeitalter besonders viel brauchen. Und dann wurden plötzlich wieder so vermeintlich langweilige Versorgerwerte an der Börse ja kräftig nach oben gespült, wie eine Vistra Energy, die ja dann sogar besser lief noch als eine Nvidia. Ja, ja. Aber auch bei den Versorgern, das wollen wir nicht vergessen, steckt ja unglaublich viel Technologie dahinter. Nicht nur in der Energieerzeugung, sondern auch in der Energieverteilung, intelligente Netze. Und da sind wir dann wieder bei einem Software-Thema, wo man ja am Ende dann auch sagen kann, also es wird eigentlich in Zukunft nur noch Technologiefirmen geben, weil alle Firmen, die sich egal in welchem Markt auch immer dem Einsatz von Technologie verweigern oder bei Technologie einfach nicht zeitgemäß sind, die werden über kurz oder lang verschwinden, weil sie stehen geblieben sind. Und insofern ist ja auch das wieder ein Argument für einen kapitalisierungsgewichteten Index, wo eben auch die Sektorengewichte sich analog zu den Größenverhältnissen ergeben. Ich will aber nochmal zurück zu einem Thema, weil es ging mir vor allem darum, nochmal zu erörtern, dass diese ganze Struktur, die du erklärt hast, für die USA und für China, Swap für alle anderen Länder, physische Replikation, dass das von den Größenverhältnissen her schon Sinn macht und dass Swap eben nicht nur irgendwie eine nette Geschichte zum Erzählen ist, ja, da hast du einen Quellensteuervorteil, sondern dass der wirklich aufgrund des Gewichts der USA auch signifikant ist. Und ihr habt dazu tatsächlich auch ein Beispiel gemacht, das jetzt mal auf den gesamten Index auszudehnen, zu simulieren, was heißt das eigentlich, wenn es diese physisch-synthetische, also insgesamt hybride Replikation beides unter einem Dach schon in der Vergangenheit gegeben hätte. Und dann kommt ihr darauf, dass ihr mit diesem speziellen Ansatz etwa 10 Basispunkte, also 0,1 Prozentpunkte besser seid im Jahr als der Index, während der Wettbewerb, also konventionelle Produkte, 0,12 Prozentpunkte schlechter ist. Das heißt also dann eine Outperformance, ihr nennt das strukturelle Outperformance, durch eben diese speziellen Techniken von 0,22 Prozent im Jahr, 22 Basispunkte. Wie leitet man sowas her und wie belastbar ist so eine Rechnung dann auch in freier Wildbahn, weil wir haben ja in vielerlei Stellen gelernt, Excel macht die meisten Millionäre.
Also was hier wichtig ist, ist, dass es sich natürlich um eine Simulation, also eine Rückrechnung handelt, die basiert tatsächlich auf wirklich auch die Replikation für die jeweiligen Bestandteile in den Regionen, wie du es bereits schon erwähnt hast. Und tatsächlich ist die sehr belastbar, weil hier zugrunde liegende Indexdaten und die ETF-Daten verwendet wurden, um auch entsprechend die Performance wiedergeben zu können der hybriden Replikationsmethode. Das heißt, die Rückrechnung ist sehr belastbar und wir rechnen auch mit dem entsprechenden Outperformance, so strukturellen Outperformance-Vorteil auch für das kommende Jahr.
Also das heißt, ihr habt da die Preise von den ETFs auch zugrunde gelegt, die ja teilweise auch in euren Wealth-Lösungen dann drinstecken. Also für den S&P 500 eben die entsprechenden Swap-ETFs, die ja auch schon entsprechend lange am Markt sind und die dann auch gezeigt haben, dass es da in kritischen Zeiten auch eben diesen Vorteil weiter gibt und dass sie eben auch da funktioniert haben.
Man kann sich als Anleger auch ganz einfach über mittlerweile ETF-Vergleichstools sich mal die zwei ETFs anschauen, also einen synthetischen US-ETF oder auch einen physischen ETF, und dann sieht man definitiv auch, wie groß der Performance-Unterschied dann auch über 10 Jahre sein kann, vor allem bei älteren Produkten.
So, jetzt haben wir über ein Thema noch gar nicht gesprochen, nämlich ganz tolle Features. Ne? Wenn ich das so beim Auto sehe, wenn es da irgendwie tolle Features gibt, spätestens dann, wenn ich im Konfigurator auf die Kostenseite klicke, da wird es dann wirklich teuer. Was kostet der Spaß?
Genau, also im ersten Jahr beträgt die TR 0,0%. Aktuell sind noch ETFs im ETF drinnen. Das heißt, hier ist es so tatsächlich, dass am Anfang noch 0,08% pro Jahr an Gebühren zu erwarten sind. Aber wir arbeiten bereits mit DWS daran, dass diese nicht mehr abgeführt werden. Das heißt, dass wir da sehr nahe auch an die 0% nach dem ersten Jahr kommen. Nach dem ersten Jahr wird die reguläre TER dann bei 0,17% liegen und es wird auch nicht mehr weiter was abgeführt. Das heißt, man bezahlt maximal 0,17% pro Jahr.
Und also Total Expense Ratio, Gesamtkostenquote. Und da ist dann auch wirklich alles drin. Also nicht nur die Gebühren für die Abbildung von Indizes, für Lizenzen, dafür, dass man Aktien ordert, physisch, dass das Ganze verwahrt werden muss, dass ja so ein Fonds auch irgendwie administriert wird. Also das ist wirklich das Gesamtpaket. Da kommt nichts mehr an Handelskosten, Depotbankkosten oder was so ein Fonds dann ja auch in Luxemburg unter Umständen für einen Rattenschwanz an Kosten hat. Das ist da quasi als All-in-Fee drin.
Korrekt. Das ist auch die relevante Vergleichsgröße für alle, die ETFs vergleichen möchten. Denn wie gesagt, die administrativen Kosten, die regulatorischen Kosten, die auch anfallen, Kosten dann auch zum Beispiel für Prüfer, die sind alle bereits schon in der Gesamtkostenquote enthalten.
So, also jetzt fangen wir an mit 0 erstmal für ein Jahr. Das ist ja schon mal eine klare Ansage. Also günstiger geht's eben dann nicht und danach 0,17% per annum. Der ETF ist ja schon am Markt, man kann ihn sich anschauen, man kann in die Bestandteile reingehen auf der Website von Xtrackers, ne, dieses große Profil mit allem, was da drin ist, und dann sieht man eben als Top-Positionen dort nicht irgendwelche Aktien aus einem Sicherheitenkorb, sondern man sieht als größte Position 3 ETFs auf den S&P 500. Da denke ich mir natürlich, okay, ja, es sind Swap-ETFs, aber die ETFs haben ja auch wiederum Kosten. Ist denn gewährleistet, dass nicht jetzt da oben schön eine 0,0 steht, aber unten wird dann auf Ebene dieser Einzelfonds, dieser Zielfonds doch wieder irgendwas abgezogen?
Also was hier wichtig ist, ist, dass es eine sogenannte No-Double-Dipping-Regelung gibt. Das heißt, dass nicht Gebühren doppelt abgeführt werden können.
Das ist aber ein schönes Wort. No-Double-Dipping, das merken wir uns einfach mal. No-Double-Dipping heißt jetzt nicht, dass man zweimal mit dem Nacho in den Käse dippt, sondern das heißt, es wird nicht zweimal Gebühr abgezogen, sondern es gibt eine Gebühr obendran.
Genau, was hier wichtig ist, zum Beispiel bei den 0,17%, ist es so, auch sollte der ETF zukünftig ETFs enthalten, dann wird nur bis zu den 0,17% auch an Gebühr was abgeführt. Was hier wichtig festzuhalten ist, dass wir natürlich jetzt aktuell mit ETFs im ETF starten, aber tatsächlich ist es so, dass wir natürlich versuchen, sehr zeitnah die entsprechenden Total Return Swaps dann auch mit Gegenparteien einzugehen. Nun ist es aber so, natürlich zum Start, dass man ein bestimmtes Fondsvolumen braucht, um die Derivate auch eingehen zu können.
Wo ist so diese Perspektive, dass man sagen kann, ab da könnte man umstellen?
Das ist eine gute Frage. Also man spricht hier dann schon von einem sehr hohen zweistelligen Millionenbereich oder dreistelligen Millionenbereich.
Was sagst du möglichen interessierten Investorinnen und Investoren, die sagen, ja, das hört sich alles ziemlich gut an. Das macht auch Sinn mit dieser strukturellen Outperformance, ja, weil also normalerweise wissen wir immer so klassischerweise, mehr Rendite heißt mehr Risiko. Aber hier ist es ja eine andere Renditequelle. Es wird nicht irgendwie eine neue Aktie dazu gekauft. Es ist keine spezielle Strategie, keine Faktoren, sondern es ist der gute alte MSCI All Country World Index, nur eben effizienter abgebildet. Ich sage, ja, ist eigentlich eine schöne Sache. Aber der Fonds ist ja noch so klein, irgendwie etwas über 10 Millionen Euro. Und man hat ja mal gelernt, naja, also allzu kleine Fonds sollte man dann doch nicht kaufen, weil das Risiko ist zu groß, dass sie irgendwann wieder eingestellt werden. Wie begegnest du so einem Einwand?
Also ich glaube, der Einwand ist berechtigt bei vielleicht exotischen, thematischen ETFs, die vielleicht eine kürzere Langlebigkeit haben können, ja, falls ein Thema dann nicht mehr unbedingt so läuft wie geplant. Aber jetzt zum Beispiel bei dem MSCI Country World Index sollte man sich keine Gedanken machen. Insbesondere wir sehen bereits schon, dass Kunden gerne das Produkt annehmen, das auch schon besparen. Das heißt, wir sehen hier auf unserer Seite schon bereits, dass das Produkt eine gute Zukunft hat und deshalb sollte man sich weniger Gedanken machen um diese Schwelle, die da vielleicht auch im ETF-Textbuch irgendwo drin steht. Also man muss nicht unbedingt immer nur auf die 100 Millionen Euro warten.
Aber gleichzeitig kann man den Beitrag dazu leisten, dass es auf die 100 Millionen
genau.
Euro natürlich.
Genau, wenn jeder mithilft, dann erreichen wir das sehr
entsprechend geht und dann wird das Ganze natürlich wieder effizienter. Habt ihr auch noch so Effizienzvorteile dann, wenn das wirklich dann so 100, 500 Millionen, vielleicht mit Milliarde groß wird, der Fonds, Effizienzvorteile, die sich dann auch nochmal für den Anleger positiv niederschlagen?
Ja, also tatsächlich dann vor allem auch, was die Wertpapierleihe angeht. Also da kann man natürlich dann nochmal mehr rausholen, wenn man natürlich nochmal mehr verleihen kann. Aber grundsätzlich ist es so, klarerweise bestimmte Kosten, sie sind fix im ETF und je größer das Fondsvolumen ist, desto niedriger sind dann auch die Kosten.
Ja, weil auch in Luxemburg gibt es ja irgendwelche Registrierungsgebühren für ein ETF. Da müssen ja Prüfer drüber schauen. Das ist ja alles kein rechtsfreier Raum, sondern es ist ja nach wie vor ein hochreguliertes Finanzprodukt. Und gerade wenn halt dann auch verschiedene Strukturen dabei sind, Derivate, hybride Replikation, Ist das ganz besonders? Gibt es schon irgendwo diese hybride Replikation? Ist das so ein Ding, was aus den USA ihr euch abgeguckt habt? Wie ja die ganzen ETF-Trends alle aus den USA kommen?
Nee, tatsächlich ist wirklich Innovation made in Germany.
Okay, also im Grunde das Know-how, was ihr in der Analyse von Indexreplikation auch für die Wealth-Kunden in den letzten Jahren aufgebaut und erfolgreich angewendet habt, jetzt dann in ein Produkt auch für Selbstentscheider gegossen.
Korrekt.
Und das Ganze ja auch mit Techniken, das wollen wir nicht vergessen, die der Einzelne nicht umsetzen kann. Also wenn ich jetzt selber sagen würde, hey, ich fände das jetzt cool, mein Portfolio über einen Swap abzubilden und ich frage jetzt mal rum, so weiß ich nicht, auf Reddit, wer gibt mir jetzt einen Total Return Swap, dann wird jetzt nicht die Deutsche Bank bei Reddit surfen und sagen, yay, das wollte ich immer. Da sind wir vielleicht irgendwann in 10, 15 Jahren mal, wenn alles voll digitalisiert ist, ja, dass ich mir den eigenen Swap dann liefern lassen kann. Aber das ist ja etwas, was früher ja nur Großanlegern vorbehalten war.
Ja, also hier ist wichtig festzuhalten, dass das sich sehr stark geändert hat in den letzten Jahren. Also ETFs sind wirklich dazu da, das Investieren zu demokratisieren, jedem zugänglich zu machen. Und ich meine, den Vorgang, den du gerade beschrieben hast, vielleicht gibt es in den 10 oder 15 Jahren, aber aktuell ist es wirklich so, dass wir hier sehr, sehr viel Techniken reingepackt haben, Expertise in das Produkt, sodass wir wirklich sagen können, wir haben das beste Kerninvestment, falls jemand jetzt Aktien auch im Portfolio haben will, breit diversifiziert auf dem Weltindex besparen möchte, dann ist es der Scalable Xtrackers ETF.
Da rollen sich mir so ein bisschen immer die Fußnägel auf, wenn ich höre Demokratisierung von Geldanlage, aber in dem Punkt, glaube ich, kann man es wirklich mal sagen, weil es geht ja hier um eine Bewegung, die wir im Grunde schon seit den 90er Jahren gesehen haben. Also ich erinnere mich ja noch, als ich meine ersten Aktien gekauft habe, da gab es noch 50 Mark Mindestprovision, ja, für die Sparkasse. Die musste man einfach sowieso mal weglatzen, ja. Und dann 1% vom Depotwert, dann glaube ich 0,5% Depotgebühren, ja. Wenn man einen Fonds kaufte, kriegte man manchmal so eine Bonifikation. Dann hieß es also nicht, naja, es ist 5% Ausgabeaufschlag, aber für gute Kunden nur 4. Ja, also überlegen, das sind gleich 20% weniger. Da dachte man, wow, jetzt bin ich aber schon einer von den Großen. Ja, und dann kamen die ersten Online-Broker, die das wesentlich günstiger gemacht haben. Fonds waren aber noch immer teuer, es gab nicht diese Effizienz. Dann kamen die ersten ETFs auf den Markt. Wir haben da diese Kostendegression gesehen. Wir haben auch immer mehr Produkte gesehen, immer mehr Möglichkeiten, Produkte auszuwählen, unterschiedliche Strukturen zu haben und dann durch Neo-Broker nochmal auf der Kostenseite die Schwellen gesenkt, auch den Zugang vereinfacht. Und insofern ist es ja nur logisch, dass man auch diese ganzen Vorteile, die institutionelle ansonsten nur nutzen können, irgendwie fassbar macht. Letzte Frage, Markus, wo geht das Ganze hin? Was ist so das Nächste? Gibt es schon Planungen für den nächsten ETF? Oder sagst du, also hybride Replikation ist fein, aber da kommt irgendwo noch so ein Trend. Was glaubst du, wie geht diese Demokratisierung, die du angesprochen hast, weiter?
Ja, also ich glaube, man wird definitiv auch im Broker-Bereich auch vielleicht andere sehen, die auch ETFs auflegen, gemeinsam mit ETF-Emittenten. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sehe ich es immer noch so, dass in den nächsten Jahren immer wieder neue ETFs gelauncht werden. Ja, ich glaube, bei den 4000 ETFs wird nicht Schluss gemacht werden, sondern ich glaube, der ETF-Markt wird sich immer neu erfinden, neue Produkte rausbringen für Retail-Anleger, sei es jetzt nun thematische ETFs. Ich glaube, wir haben unseren Teil dazu beigetragen, auch Innovation voranzutreiben im ETF-Bereich. Aber ich denke, dass langfristig vor allem die Kosten noch weiter sinken werden, auch für exotischere ETFs. Und ich denke, das wird dann nochmal den Teil dazu beitragen, dass vor allem auch ETFs und das Investieren in ETFs weiter demokratisiert wird.
Markus Kechler, vielen Dank, dass du da warst und dann noch mit einer so guten Nachricht zum Ende. Die Kosten sollen weiter sinken. Das ist doch für alle ETF-Sparerinnen und Sparer eine richtig gute Nachricht. Und ja, ihr heute war es bei der Asset Class Nomen est Omen wirklich wie in der Klasse. Wir haben ziemlich harten Stoff heute besprochen. Schön, dass ihr dabei wart. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen leichter. Danke für eure Zeit. Ich hoffe, ihr konntet gut was mitnehmen und schreibt uns, wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, welche Themen wir künftig angehen sollen. Und ansonsten, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann gleich auf Abonnieren klicken. Danke und bis nächste Woche. Tschüss.